Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 6. Mai. Heute mit folgenden Schlagzeilen. Die Arbeitsbedingungen für Verkäuferinnen und Verkäufer im Detailhandel sind hart und werden in Zukunft wohl noch härter. Die Läden in Bern sollen künftig länger geöffnet sein.
Aus unserer Sicht ist das ein Affront gegenüber dem Verkaufspersonal, das die verlängerten Öffnungszeiten zu tragen hat und das schon heute bei schwierigen Arbeitsbedingungen und tiefen Löhnen an der Grenze dessen ist, was man ihm zumuten darf.
Und was droht, wenn Hacker unsere Haushaltsgeräte kontrollieren können? Das Internet of Things birgt neue Gefahren. Dann, ein Jahr nach den hoffnungsvollen Massenprotesten in Nicaragua ist die Aufbruchsstimmung gänzlich verflogen. Die Proteste sind verstummt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Großenbacher.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Michael Spahr.
Das Bundesamt für Verkehr will beim öffentlichen Verkehr vermehrt hinschauen. Es hat neue Massnahmen beschlossen, um die Verwendung von Subventionen besser zu kontrollieren. Eine missbräuchliche Verwendung von Bundessubventionen, wie das bei den Postautos der Fall war, soll verhindert werden. Die Post hatte während 10 Jahren über 200 Millionen Franken Subventionen erhalten und verwendet, auf die sie gar kein Anrecht hatte. Am Samstagnachmittag fand die erste Klimademonstration auf dem Land statt. Rund 300 Menschen folgten laut eigenen Angaben einem Aufruf der Klimastreikbewegung und zogen durch das Dorf Inns im Berner Seeland. Mit dieser Demonstration wollte die Bewegung daran erinnern, dass auch die Schweizer Landwirtschaft vom globalen Klimawandel betroffen ist. Bis jetzt fanden die Klimademonstrationen nur in Schweizer Städten statt. Eine dieser Demonstrationen bewegt im Moment offenbar den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Laut dem Blick fiel er auf ein Bubentrickli vom SVP-Stadt-, Gross- und Nationalrat Erich Hess hinein. Die Klimastreikbewegung hatte ursprünglich vom Berner Sicherheitsdirektor die Bewilligung erhalten, Anfang Oktober, also kurz vor den eidgenössischen Wahlen, auf dem Bundesplatz zu demonstrieren. Hess gab nun gleich 4 Gesuche für Anti-EU-Demonstrationen im Oktober ein. Nun hat Nause reagiert und die Klimademonstration verboten, weil er auch die 4 Demonstrationen der rechten Organisation Numerich Hess nicht erlauben wollte. Hess gab gegenüber dem Blick offen zu, es sei ihm nie um die Anti-EU-Demonstrationen gegangen, sondern um die Torpedierung der Klimabewegung. Die SVP hat letzte Woche beschlossen, bei den Wahlen keine Klimakampagne zu führen, sondern offen für mehr Autos, weniger Regeln im motorisierten Straßenverkehr sowie gegen die Schaffung von CO2-Lenkungsabgaben einzustehen. Die Klimastreikbewegung hat inzwischen auch schon reagiert. Sie wird nun ihre Demonstration auf dem Bundesplatz Ende September, also eine Woche früher statt ursprünglich geplant, abhalten. Und wir bleiben gleich beim Thema. Laut der Nachrichtenagentur Reuters plant Amsterdam ein totales Verbot von umweltschädigenden Autos bis 2030. In den nächsten 10 Jahren sollen Autos, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, aus der niederländischen Hauptstadt verbannt werden. Zugelassen werden dann nur noch Elektroautos oder von Biogas betriebene Wagen. Schon nächstes Jahr werden ältere Dieselautos in der Stadt verboten. Amsterdam gilt als eine der Velohauptstädte der Welt, in der sich tausende Menschen täglich mit dem Fahrrad fortbewegen. Tatsächlich aber leidet die Stadt unter grosser Luftverschmutzung. Der motorisierte Individualverkehr verursacht Emissionen, die über dem europäischen Durchschnitt stehen. Erneut erschüttern militärische Gewalt Palästina und Israel. Laut SRF starben dabei rund 2 Dutzend Menschen. Militante palästinensische Gruppen im Gazastreifen schossen laut israelischen Angaben über 650 Raketen auf israelisches Gebiet. Die israelische Luftwaffe bombardierte anschließend rund 250 Ziele im palästinensischen Gebiet. Im Moment herrscht eine Waffenruhe. Zum Wetter. Heute bleibt es voraussichtlich bis am Abend sonnig bei einer Höchsttemperatur von 10 Grad. Morgen Dienstag erwartet uns in der Region Bern viel Sonne. Das Thermometer klettert auf maximal 14 Grad. Übermorgen Mittwoch wird es wieder nass und auch die zweite Wochenhälfte verspricht viel Regen. Mit Schnee hingegen müssen wir nicht mehr rechnen. Die Kältewelle ist vorbei. Die Temperaturen bewegen sich meist um die 15 Grad.
Rabe Info.
Am vergangenen Freitag informierte der Berner Regierungsrat, dass er die Ladenöffnungszeiten an den Wochenenden stärker liberalisieren will. Konkret ist vorgesehen, dass die Läden am Samstag künftig eine Stunde länger geöffnet haben dürfen. Für die Gewerkschaften stellt dies einen Affront gegenüber dem mehrheitlich weiblichen Verkaufspersonal dar. Eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten kommt für sie daher nicht in Frage. Johannes Wartenweiler vom Gewerkschaftsbund des Kantons Bern erklärte gegenüber unserem Inforedaktor Salim Staubli, was an der zunehmenden Liberalisierung problematisch ist.
Aus unserer Sicht ist das ein Affront gegenüber dem Verkaufspersonal, das die verlängerten Öffnungszeiten zu tragen hat und das schon heute bei schwierigen Arbeitsbedingungen und tiefen Löhnen an der Grenze dessen ist, was man ihm zumuten darf.
Der Regierungsrat betont ja, dass eine Anpassung der Öffnungszeiten im Kanton Bern längst überfällig sei. Diverse andere Kantone haben die Ladenöffnungszeiten mittlerweile bereits vollständig liberalisiert. Reicht dieses Argument denn eurer Ansicht nach nicht aus, um eine Liberalisierung im Kanton Bern auch zu rechtfertigen?
Nur weil in anderen Kantonen andere Gesetze gelten, heißt es noch lange nicht, dass wir das im Kanton Bern auch so machen müssen. Der Kanton Bern ist nicht ein Kanton mit besonders strengen oder starren Ladenöffnungszeiten. Er bietet durchaus Spielraum und es ist eigentlich Aufgabe der Unternehmen, der im Detailhandel diesen Spielraum zu nutzen und hier nicht einfach Druck zu machen, dass die Ladenöffnungszeiten ausgeweitet werden.
Gemäss Umfragen haben sich die Angestellten von verschiedenen Schweizer Detailhändlern klar gegen längere Arbeitszeiten ausgesprochen. Können wir also festhalten, dass der Regierungsrat diese Umfragewerte schlicht und einfach ignoriert?
Ja, ich glaube, der Regierungsrat knickt hier gegenüber großen Detailhändlern ein, die diesen Druck schon seit einiger Zeit aufbauen. Und jetzt werden wir sehen, ob die politische Auseinandersetzung hier etwas ändern kann.
Nun könnte man ja argumentieren, dass längere Ladenöffnungszeiten an Samstagen einem klar vorhandenen Kundenbedürfnis entsprechen und den Läden in den Innenstädten und auf dem Land eine höhere Frequenz bescheren. Wie seht ihr das?
Ja, wir müssen nicht die Argumente des Detailhandels wiederkäuen. Wir müssen die Anliegen und Interessen der Beschäftigten im Detailhandel vertreten und diese wollen zu einem großen Teil diese längeren Ladenöffnungszeiten nicht mittragen. Das ist für uns der Punkt, der wichtig ist. Und den gilt es in der Diskussion zu verteidigen und zu vertreten.
Nun kämpfen die Gewerkschaften ja bereits seit längerem an mehreren Fronten gegen die zunehmende Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Wie effektiv verläuft dieser Kampf?
Es ist ein zäher Kampf, ein schwieriger Kampf. Es hat leider einige Niederlagen gegeben, wie zum Beispiel die Ladenöffnungszeiten in den Bahnhöfen oder an den Tankstellen. Das war gegen unseren Willen. Und ich glaube, wir werden immer dagegen antreten, diese Liberalisierungstendenzen noch zu verstärken. Aber letzten Endes braucht es dafür Mehrheiten, politische, um das auch zu halten und zu verteidigen.
Das sagt Johannes Wartenweiler vom Gewerkschaftsbund des Kantons Bern. Weitere Infos zu der geplanten Verlängerung der Öffnungszeiten gibt es auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Der Begriff Internet of Things tönt im Moment für viele noch diffus. Dabei geht es um die Digitalisierung unserer Haushaltsgeräte, um das Verbinden unserer Waschmaschine mit unserem Fernseher, der Heizung und anschließend dem Internet. Das Internet of Things kann viele Abläufe im Alltag erleichtern. Wie bei jedem technologischen Wandel birgt dies aber auch Gefahren. Vor diesen Gefahren warnt die Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes, Melanie. Passwortdiebstahl und Datenklau sei durch die Geräte relativ einfach. Gebraucht würden die Passwörter dann, um Privatpersonen zu erpressen. Michael Spahr hat mit dem stellvertretenden Leiter von Melanie, Max Klaus, über Risiken und Nebenwirkungen des Internet of Things gesprochen.
Wir haben meistens irgendein Standardpasswort, das man in einem online verfügbaren Handbuch nachlesen kann, oftmals. Und wenn diese Passwörter nicht gewechselt werden, dann können diese Geräte relativ einfach für Cyberangriffe missbraucht werden.
Und wenn jetzt jemand eben das Internet of Things hackt, also zum Beispiel plötzlich meine Heizung oder ihre Waschmaschine von irgendwoher bedienen kann, was kann denn passieren?
Also häufig werden diese Internet of Things Geräte eben für sogenannte DDoS-Angriffe verwendet, das heißt zum Beispiel auf Angriffe für Online-Jobs und so weiter, wo dann eben die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist, das heißt diese Internetseiten sind nicht mehr erreichbar. Man kann natürlich eine Heizung auch fernsteuern oder komplett ausschalten, zum Beispiel im Winter. Es gibt Theorien oder auch bewiesene Vorfälle, dass beispielsweise die Software von Autos manipuliert werden kann. Also da gibt es zahlreiche Beispiele.
Sie sprechen ja auch von einer Studie, die die Universität Princeton gemacht hat, wo gezeigt wird, dass sogar ganze Stromnetze zum Ausfall gebracht werden können.
Gut, man muss wissen, dass Angriffe auf sogenannte SCADA-Systeme, wie sie eben zum Beispiel bei der Energieversorgung im Einsatz stehen, ein recht gutes Know-how erfordern. Also so einfach ist das nicht. Wie gesagt, die Studie hat bewiesen, dass man das kann. Aber ich glaube, es wäre jetzt auch falsch, irgendwie in Panik zu verfallen und zu befürchten, dass die Schweiz irgendwann mehrere Tage ohne Strom ist. Das ist möglich, selbstverständlich, aber ist nicht ganz einfach durchführbar.
Und was kann ich als Besitzer eines solchen Gerätes tun, damit das eben nicht passieren kann?
Also ganz generell sollte man sich überlegen, ist es überhaupt notwendig, ob ich ein Gerät ans Internet anschließe oder nicht. Also ich persönlich sehe jetzt keinen Anlass, beispielsweise meine Waschmaschine mit dem Internet zu verbinden. Der Fernseher, ja, das ist so ein Thema, wo man sich überlegen kann. Ich persönlich schalte die Sprachsteuerung ab. Ich denke, es geht vor allem eben um das Bewusstsein, dass man Dienste, die man nicht benötigt, abschaltet und eben auch vor allem diese Standardpasswörter ändert und eben ein anderes Passwort setzt.
Nicht nur das Internet of Things hat Sie im neuen Melanie-Bericht beschäftigt. Sie sprechen auch wieder von neuen Formen von Cyberattacken oder Interneterpressung. Was konkret ist die Bedrohung im Moment neuerdings?
Sie sprechen die sogenannte Fake-Sextortion-Welle an, also da geht es darum, dass irgendjemand eine E-Mail verschickt an Tausende von Leuten und behauptet, dass Bildmaterial vorhanden ist, das beweisen soll, dass die Person XY pornografische Inhalte im Internet konsumiert hat. Und dann wird ein Lösegeld gefordert und wenn das nicht bezahlt wird, drohen die Angreifer damit, eben diese Bilder zu veröffentlichen. Uns ist aber kein Fall bekannt, wo tatsächlich solches Bildmaterial vorhanden ist und deshalb sprechen wir eben von Fake Sextortion.
Das Perfide ist ja, dass diese Angreifer bei vielen Leuten schon den Anschein erwecken, sie hätten Material. Wie machen sie das denn? Sie schicken ja nicht irgendwelche Fotos.
Nein, die Fotos schicken sie nicht und auch kein Videomaterial beispielsweise. Die Angreifer sind dazu übergegangen, Passwörter oder Mobiltelefonnummern, die im Verhältnis zum potenziellen Opfer stehen, zu erwähnen in dieser E-Mail. Und diese Daten stammen häufig aus alten Datenlecks, die man zum Beispiel dann im Internet kaufen kann.
Sagt Max Klaus von der Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes, Melanie. Einen Link zum aktuellen Bericht gibt es unter info.rabe.ch. Passend zum nächsten Thema hören wir nun ein Lied von Katja Gardenal. Sie setzt sich ein für politische Flüchtlinge aus Nicaragua. Das Lied heißt Brazos del Sol.
Thank you. escribirte un verso y desguardarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio, preguntarse al fin para mirarte toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, 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 oh. Detiene el reloj sobre nosotros. Caen las diez que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh.
Rabe Info.
Die Aufbruchsstimmung in Nicaragua ist verflogen. Vor rund einem Jahr begannen die Massenproteste gegen den umstrittenen Präsidenten Daniel Ortega. Große Teile der Bevölkerung beteiligten sich am landesweiten Aufstand gegen die autoritäre Regierung der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN. Lange sah es so aus, als könnte die Bewegung Erfolg haben. Jetzt aber, ein Jahr später, ist kaum mehr was zu spüren. Die massive staatliche Repression hat die Protestbewegung zum Schweigen gebracht. Viele sind ins Ausland geflüchtet. Über die aktuelle Lage in Nicaragua berichtet Darius Osami vom Radio Onda, dem Nachrichtenpool Lateinamerika.
Ein Jahr ist es schon her, dass am 18. April 2018 in Nicaragua die ersten großen Demonstrationen gegen Daniel Ortega und Rosario Murillo begannen. Die autoritäre Regierung antwortete mit unerwartet harter Repression, setzte Armee, Polizei und die neue Parapolizei ein, hunderte Demonstranten starben, Zehntausende flohen in die Nachbarländer. Ein Jahr später ist von der Aufbruchsstimmung nichts mehr zu spüren. Die Demonstrationen zum Jahrestag in Nicaragua waren verhalten und unauffällig. Kein Wunder. Ein Großaufgebot der Polizei war auf den Straßen und nahm 160 Menschen vorübergehend fest. Trotz der geringen Proteste stehen laut einer Umfrage nur 22% hinter Ortega. Franziska Ramirez ist Anführerin der bäuerlichen Widerstandsbewegung gegen den geplanten interozeanischen Kanal und zeichnet ein düsteres Bild.
Ortega
hat eine dritte militärische Einheit aufgebaut, die Parapolizei. Diese Leute laufen auf der Straße rum, sie können Menschen entführen oder auch umbringen. Auf dem Land, wo ich herkomme, sind die meisten Leute in die Berge geflüchtet. Aber das Schlimmste ist, wenn diese Situation nicht so schnell wie möglich gelöst wird, wird es in einem Jahr eine Ernährungskrise in Nicaragua geben. Denn es wird nichts mehr angebaut, weil die meisten Leute von ihrem Land fliehen mussten. Bereits in den Jahren vor dem Aufstand seien Dutzende Indigene durch das Militär getötet worden, sagt Ramirez. Sie selbst ist wenige Monate nach Beginn der Proteste mit ihrer Familie nach Costa Rica geflüchtet. Dort befinden sich inzwischen 50.000 Nicaraguanerinnen und Nicaraguaner. Wir haben schon vorher angefangen zu kämpfen. 2017 haben wir schon 100 Demos gemacht. Die Verfolgung war die gleiche. Wir hatten es sogar noch schwerer, weil Ortega verhindert hat, dass die Weltöffentlichkeit etwas mitkriegt. Aber jetzt ist die Situation noch schlimmer als am 18. April 2018. Jeden Tag gibt es Entführungen, Verfolgung und Folter. Die Tochter einer bekannten nicaraguanischen Dissidentin, Monika López Baltodano, hat als Anwältin der Stiftung Popol Nah zur Entstehung der Protestbewegung beigetragen. Im Oktober 2018 musste auch sie nach Morddrohungen ins Exil nach Costa Rica gehen. Auch Monika López beklagt, dass es weder Meinungsfreiheit noch Versammlungsfreiheit gebe. Im Dezember wurden mehrere regierungskritische Medien und NGOs durchsucht und geschlossen. Die Nationale Menschenrechtsvereinigung wurde illegalisiert. Das Misstrauen sitzt tief. Das Einzige, was Ortega bisher gemacht hat, ist zu versuchen, die internationale Gemeinschaft an der Nase rumzuführen. Er hat versprochen, die politischen Gefangenen freizulassen und die Verfahren einzustellen. Aber ehrlich gesagt vertrauen wir dem Regime überhaupt nicht. Wir glauben kein Wort von dem, was sie sagen. Wir wissen, dass sie bergeweise Papiere unterschreiben können und nichts davon umsetzen. Es geht ihnen einfach nur darum, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben, mit Repression, Gewalt und Terror. Ende Februar gab es einen zweiten Versuch eines Dialogs zwischen Regierung und Opposition, doch inzwischen ist er schon wieder ins Stocken geraten. Voraussetzung für den Dialog war die Freilassung der über 800 politischen Gefangenen. Doch bisher hat die Regierung erst 200 von ihnen aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen. Scheitert der Dialog, müssen sie befürchten, erneut verhaftet zu werden. Die politischen Gefangenen sind Monika López besonders wichtig. Ihr Onkel ist einer von ihnen. Wir wollen Verhandlungen über einen baldmöglichen demokratischen Ausweg über vorgezogene Wahlen, damit es einen demokratischen Wandel in Nicaragua gibt. Aber wir sind nicht bereit, dass dieses Regime uns als Geiseln hält. Nicht nur die politischen Gefangenen, sondern uns alle. In diesem Moment sind internationaler Druck und die internationale Öffentlichkeit extrem wichtig, um zu erreichen, dass wir in dieser zweiten Dialogrunde dem Regime endlich die Zugeständnisse abbringen, die wir seit einem Jahr fordern. Denn wir haben es mit einer Diktatur zu tun und wir bestehen darauf, dass Menschenrechte nicht mit einer Diktatur verhandelbar sind. Monika López und Franziska Ramirez fordern starken internationalen Druck auf mehreren Ebenen, damit die nicaraguanische Regierung endlich Zugeständnisse macht. Andernfalls, so befürchten sie, würde die Gefahr eines bewaffneten Aufstands steigen. Doch die sogenannte internationale Gemeinschaft verhält sich still.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste Info gibt's morgen um 11 Uhr. Podcasts und ausführliche Hintergründe zu einzelnen Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Salim Staubli, Michael Spahr und Wilma Rall. Von Radio Onda Darius Osami. Am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Gute Menti und schöne Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.